Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Wenn Dustin Johnson auf und neben dem Platz sich richtig locker macht, wenn Brooks Koepka und Bryson DeChambeau sich inniglich umarmen und Rory McIlroy bitterlich weint, dann muss etwas Besonderes vorgefallen sein. Und das ist es am Wochenende im Golfsport tatsächlich. Die USA haben mit dem deutlichsten Abstand ever den 43. Ryder Cup gewonnen. 19-9 hieß es nach einer absoluten Machtdemonstration der USA in Whistling Straits. Wir haben ein bisschen was aufzuarbeiten hier bei Nur Golf am heutigen Tag. Das machen wir natürlich mit unserer Expertin Desiree Wolf. Hallo Desiree.
Hallo Malte.
Desiree, hast du dich nach der Schlappe der Europäer schon wieder so ein bisschen gefangen?
Ja, weil es ja jetzt mit langer Ansage war. Es hat sich ja schon, ich will es nicht sagen, in der ersten Session abgezeichnet, aber auf jeden Fall am ersten Tag abgezeichnet, dass das jetzt kein Spaziergang wird fürs europäische Team. Und so hat es sich das durchgezogen. Und loyal und nicht aufgebend ich bei Medina war, wo ich wirklich vorm Bildschirm saß und immer jedem gesagt habe, der es nicht hören will, das ist noch nicht vorbei, das geht noch theoretisch, war das dann diesmal doch klar, dass das sehr theoretisch ist und einfach nicht klappen kann.
Abstand in Medina war ja auch vergleichsweise noch gering, das war ja doch durchaus aufholbar, aber jetzt war der Abstand vor den Einzelnen ja schon so groß wie auch noch nie vorher, also das wäre dann schon wirklich ein Wunder gewesen. Das Wunder von Whistling Straits, das blieb am Ende aus. Du hast gesagt, es hat sich sehr früh abgezeichnet. Wir sagen ja sonst immer, am ersten Tag kannst du kein Golfturnier verlieren, aber im Grunde haben sie es schon in der ersten Session verloren.
Ja, und das hat eben erstaunlicherweise erneut sich gezeigt, dass das europäische Team die Foursomes nicht für sich entscheiden kann, wo man ja klassischerweise sagen würde, dass sie da vielleicht einen kleinen Vorteil haben, weil ja den Amerikanern gerne größerer Individualismus unterstellt wird und so weiter. Aber da war es schon so, dass nur das Topmatch, also John Rahm und Sergio Garcia gegen Justin Thomas und Jordan Spieth gewinnen konnten. Und alle drei anderen Matches zum Teil haarsträubend klar und haarsträubend, damit meine ich Rory McIlroy und Ian Poulter mit 5-3 verloren, gegen Cantlay und Schauffele verloren wurden. Und also das war schon, da war schon klar, oh, hier weht ein ganz herber Wind. Und hat sich dann ja auch in der Afternoon Session am Freitag, also in der Nachmittagsabschnitt, auch nicht wahnsinnig viel gebessert. Also mit zwei geteilten Partien machst du halt auch nur einen Punkt.
Mhm. Wo siehst du letztlich die Gründe dafür? Es wird sicherlich eine ganze Reihe an Gründen geben. Grund eins vielleicht, erstmal die US-Amerikaner waren aber auch einfach zu stark. 8 der besten 10 in der Weltrangliste, das ist dann vielleicht auch was du gar nicht wieder gut machen kannst, was du dann wirklich nur an einem richtigen Sahnetag dann irgendwie, ja, wettmachen kannst, wo die Amerikaner dann allerdings auch hätten komplett underperformen müssen?
Ja, also zum einen mussten die Amerikaner gar nicht ihr A-Plus-Game auspacken, haben sie aber phasenweise natürlich auch noch. Das hat teilweise wirklich ausgeschaut wie erste Liga gegen zweite Liga, muss man jetzt wirklich sagen. Also ich bin ja nun wahrlich ein Fan von Team Europe, aber da gab es einige Spieler, die sich wirklich haben überrollen lassen, die da gar kein Land gesehen haben. Dazu gehören Paul Casey zum Beispiel, den Harrington unerklärlicherweise für mich praktisch immer aufgestellt hat. Oder fast immer bis auf die letzte Session. Und also der hat irgendwie nicht so richtig in sein Spiel gefunden. Tyrrell Hatton war schwierig. Und ein ganz großer Faktor letztendlich ist Rory McIlroy, der trotz John Rahm als weltranglisten Ersten ist Rory McIlroy eigentlich der Kopf oder das Herz des Teams. Mhm. Und Rory hat einfach furchtbar gespielt, also der war überhaupt nicht da. Poulter hat dann, ist ihm quasi gleich getan, also und wenn dann, also wenn auf europäischer Seite die Leistungen absolut schlecht sind und auf amerikanische Leistungen auf amerikanischer Seite die Leistungen dann einfach nur sehr gut sind und die waren zum großen Teil dann auch noch hervorragend, dann hast du einen Riesengap, was du da nicht überbrücken kannst.
Das kannst du dann auch nicht mit diesem Teamgeist, der ja sonst im US-Team nicht so da ist, sondern dem Team Europe vermeintlicherweise immer innewohnt, dann auch nicht mehr wettmachen. Aber Teamgeist war bei den Amis jetzt auch noch da.
Ja, das war ja interessant anzugucken, diese Gegenüberstellung eines sehr, sehr jungen, sehr unerfahrenen, aber also jetzt wirklich unerfahren nur in Bezug auf reine Ryder Cup Appearance, ja, amerikanischen Teams und einem äußerst erfahrenen, sehr alten, sage ich jetzt mal böse, europäischen Teams. Und die Idee war ja durchaus, dass die alten Recken des europäischen Teams da Stabilität geben können, gerade auf fremdem Boden. In Amerika ist es natürlich immer wahnsinnig schwierig für die Europäer, da anzukommen. Dann jetzt dieses Mal noch mit äußerst überschaubaren, also gefühlt praktisch keinen europäischen Fans. Da dachte man, die Erfahrung ist da hilfreich. Aber wenn du dann guckst, dass im amerikanischen Team diese sogenannten Rookies halt einfach Major-Sieger einer nach dem anderen sind und einfach auf der ganz großen Bühne schon gewonnen haben und sich tatsächlich über Jahre hinaus gut kennen. Das ist ja eine Generation, die hatten Medina, das Wunder von Medina, da waren die ja noch in der Highschool so ungefähr. Ja, also das ist gar nicht, da waren die ja noch überhaupt nicht annähernd irgendwie Profigolfer und die haben sich da jetzt einfach da die Seele aus dem Leib gespielt und haben das sehr, sehr, sehr gut gemacht. Und das hat von Anfang an dann daran gehakt, dass die Europäer dem zu wenig entgegenzusetzen hatten. Und John Rahm hat zusammen mit Sergio Garcia, selbst bei den Punktgewinnen war es ja so, dass die mehrere Male wirklich krass zurücklagen. Also gerade wenn du dir Samstag früh anschaust, den Foursome mit Rahm und Garcia, den die ja dann noch fantastisch mit 3-1 gewonnen haben gegen Koepka und Berger, da waren die erstmal drei hinten nach drei Löchern. Also da gingen die anderen los wie die Feuerwehr. Du hattest immer das Gefühl, also wirklich immer, jetzt pauschalisiere ich, aber es war fast durchgehend so, dass die Europäer viel, viel schlechter in Tritt gekommen sind und dann entsprechend irgendwie auch immer hinterhergehinkt sind. Und wenn du natürlich da mal irgendwie so und so viel down bist gegen ein starkes amerikanisches Team, dann holst du das auch nicht mehr so leicht auf. Und John Rahm hat dann alle Kraftanstrengungen in den Partien verbraucht, hat da 3,5 Punkte geholt, was natürlich super ist. Und dann hast du aber auch gesehen, was das Resultat am Sonntag ist. Der war nämlich einfach rausgepowert. Also John Rahm hat gegen einen, und auch hier muss man sagen, gegen einen wahnsinnig aufspielenden Scottie Scheffler, ja. Also ein Typ, der noch kein PGA-Turnier gewonnen hat, wo du vielleicht denkst, oh, wieso hat er den dann berufen? Ja, genau deswegen. Der hat John Rahm an die Wand gespielt, was jetzt auch nur möglich war, weil John Rahm einfach eine leere Batterie hatte, weil der praktisch das ganze Team Europe auf seinen Schultern getragen hatte, alle Punkte, also gefühlt alle Punkte hatten was mit ihm zu tun. Und dann hat er einfach am Sonntag sich da von Scottie Scheffler über den Platz schleifen lassen müssen. Das ist einfach auch bitter und das wäre unter anderen Umständen vielleicht auch nicht so krass passiert.
Laugt natürlich dann auch aus, wenn man so eine Verantwortung trägt. Aber auf Seiten der Amerikaner gab es ja auch einen, der letztlich über sich hinausgewachsen ist, der eigentlich über alle hinausgewachsen ist und zum ersten Mal seit 1981 damit wieder ein Spieler da ist, der, wie damals Larry Nelson, den perfekten 5-0-Rekord schafft. Dustin Johnson, der Mann, hat alles runtergespielt.
Allerdings, und der war ja der Opa sozusagen mit seinen, was ist das, 37 im Team. DJ hat einfach eine gute Performance gezeigt, war von Anfang an da irgendwie wirklich stabil und hatte auch in Colin Morikawa da wirklich einen sehr, sehr guten Partner gefunden für die Partien. Und das war natürlich, das war die Performance, die Francesco Molinari auf europäischer Seite hatte vor inzwischen 3 Jahren und Dustin Johnson hat dann natürlich wahnsinnig beigetragen, aber es ist glaube ich tatsächlich auch dem Kapitän Stricker zu verdanken, dass die Heterogenität dieses amerikanischen Teams, die ich ihm durchaus zuschreiben würde, zum Vorteil ausgespielt wurde. Ich meine, nimm diese brennend interessante Frage, wen setzt er zusammen mit Bryson dann auf die Liste? Wer muss, / darf mit Bryson DeChambeau starten? Da wären mir diverseste Namen eingefallen. Ich wäre niemals auf Scottie Scheffler gekommen. Ich habe es gesehen. Also die haben jeweils nur Vorball gespielt, was absolut sinnvoll ist. Also ein Foursome mit den beiden wäre jetzt vielleicht nicht, also vor allem mit DeChambeau wäre jetzt vielleicht nicht so eine gute Idee gewesen. Und Und du denkst so, ja, aber ich meine, Scottie Scheffler ist jetzt ja selber einer, der draufballert und der mal links, mal rechts und so. Also jetzt einfach auch riskant spielt, nicht im ganz krassen Ausmaß wie DeChambeau, aber zwei solche zusammenpacken, ja, klar, weil ganz ehrlich, die haben sich halt einfach die Bälle um die Ohren gehauen. Und die sind dann auch, wie soll ich sagen, die sind dann, glaube ich, auch untereinander schmerzfrei, weil die anerkennen, dass der andere ja eine ähnliche Taktik fährt. Und sind dann, also weil du musst ja vermeiden, dass da ein korrekter Spieler mit Bryson DeChambeau zusammenspielen muss, der denkt, oh mein Gott, das hat dann wieder hier in die Grütze. Oh mein Gott, was mache ich denn mit dem Ball jetzt wieder? Ich meine, gut, das wäre jetzt eine Vorsam-Taktik. Im Vorball muss ja jeder seinen eigenen Ball spielen. Mhm. Aber selbst im Vorball kannst du ja denken, hey Mann, das spiel doch mal so, dass ich mich auch mal irgendwie wohlfühlen kann und nicht dauernd auf Sicherheit spielen muss, dass du da deine riskanten Bälle spielst. Und das haben sie zum Beispiel, haben sie super hingekriegt. Brooks Koepka ist eher ein bisschen abgefallen in der Zuschauergunst, würde ich sagen, weil der einfach sich ein bisschen immer noch mehr zu einer ollen Zicke entwickelt auch. Der hatte auch mit Rules Officers dann so einen Zusammenprall, wo Garcia fast einen Lachanfall gekriegt hat, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, war das Garcia, wo der einfach eine schlechte Lage an so einer Bunkerkante hatte und dann sozusagen eine straflosen Drop eigentlich haben wollte und den nicht bekommen hat und der dann den Rules Officer dann anmacht von wegen so, ja, und wenn ich jetzt mir wieder was mit meinem Handgelenk tue, dann bist du schuld oder irgendwie so. Also es war wirklich, also absolut, also Koepka hat sich insgesamt nicht mit Ruhm bekleckert und die, wie soll ich sagen, PR-heischende Versöhnung bei der Pressekonferenz des amerikanischen Teams, wo Justin Thomas die beiden aufgefordert hat, dass sie sich doch umarmen sollen. Ja.
Ja, etwas okay. Unter Zwang, ne?
Ist okay. Die sind das beste Freunde, ja.
Das Grinsen wirkte auch so ein bisschen wie, als wenn da noch ein Messer zwischenpasst. Also es war jetzt nicht so herzlich, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte. Es war wirklich, ja komm, jetzt macht mal, ja gut, komm, dann umarmen wir uns eben und dann klopfen wir uns noch dreimal auf die Brust oder auf die Schulter und dann ist das auch alles schon gut. Ich glaube auch, das wird da keinen ewigen Frieden zwischen den beiden gebracht haben, aber es zeigt zumindest, dass die Amerikaner sich zusammennehmen können in Momenten, wo es dann drauf ankommt und dann eben solche Animositäten nicht durchknallen. Das ist ja schon
ja,
mal was.
Ja, genau. Das ist tatsächlich schon mal was, ja. Ja, und ich meine, die Körpersprache von Brooks Koepka war großartig bei dieser Umarmung. Also wirklich so wenig Touchfläche wie nur irgendwie möglich. Ich glaube tatsächlich, Bryson ist da cooler. Oder der hat einfach diese Woche auch total genossen und hat da gespielt und wurde auch nicht weiter angegriffen wegen seines Long Drive Dingens. Ich meine, das war auch symptomatisch übrigens, dass Bryson DeChambeau, ich weiß nicht, ob es sein erster Abschlag war. Ich glaube, es war der allererste Abschlag von ihm, den er gleich mal irgendwo in die Zuschauer geballert hat und gleich mal eine Frau ins Schienbein irgendwie, wo ich nur gedacht habe, so, ja, genau, Bryson. Linda aus.
Gleich mal Zeichen setzen.
Genau. Markierungen hinterlassen. Ja. Nein, aber, ja, wenn du es dir leisten kannst, ich meine, das ist auch so, weißt du, wenn Bryson so spielt, wie er spielt und da steht gerade was auf der Kippe und die Ergebnisse kommen nicht, dann sieht da nämlich die ganze Emotion schon wieder ganz anders aus, auch die Team-Emotionen, aber sie konnten sich's halt leisten und ich meine, du hast da einen Patrick Cantlay, der mit dem dicksten Rückenwind ever kommt, der einfach super solide gespielt hat, du hast einen Morikawa, der sich da keine Butter vom Brot nehmen lässt. Du hast einen Schoffli, der ziemlich, ziemlich tolles Golf ausgepackt hat, außer dann am letzten Tag gegen Rory McIlroy. Da kommen wir dann sicher auch noch gleich drauf zu sprechen, aber da waren einfach, das sind zu viele Gestalten, wenn die dann halbwegs auf dem Punkt sind, dann hast du gar keine Chance und die, wie soll ich sagen, die eigentlichen Teamgerüst gestalten, zu denen ich immer Jordan Spieth und Justin Thomas zählen würde, die waren nicht so im Blickfeld, die waren auch nicht so wichtig, die haben auch nicht alles gewonnen. Das waren tatsächlich DJ als Altmeister und dann diese ganze, ich habe es jetzt nicht zusammengerechnet, aber müsste man mal kurz irgendwie, vielleicht hast du es vorliegen, müssen wir kurz mal irgendwie rausrechnen, wie viele Punkte diese berühmten 6 Rookies da eingefahren haben im amerikanischen Team.
Nee, die Statistik habe ich jetzt auch nicht so exakt, aber es waren auf jeden Fall einige, sie haben es auf jeden Fall gezeigt, aber du hast es ja mit den Rookies schon angesprochen, dass die ja im Grunde keine Rookies sind und im Grunde war ja auch die Stimmung beim Ryder Cup auch nur in gewisser Hinsicht ein Ryder Cup oder eines Ryder Cups würdig, weil nämlich ja kaum europäische Fans da waren und von daher das schon eine ziemlich einseitige Geschichte war, wobei die US-Fans natürlich dann trotzdem Ryder Cup-Attitüde an den Tag gelegt haben.
Ja, das ist dann tatsächlich ein bisschen schwierig, finde ich. Also das haben selbst die amerikanischen Sportreporter dann zugegeben, Schrägstrich kritisiert, dass es natürlich jetzt also wirklich, also dass die natürlich jetzt nicht in Begeisterung ausbrechen, wenn da ein europäischer Spieler da irgendwie auf T1 auftaucht, das ist ja doch völlig klar. Aber es hat schon an der grundsätzlichsten sportlichen Fairness gemangelt. Also vor allem am ersten Tee auf dem Platz war es dann manchmal, da waren die Zuschauer besser verteilt, da hat sich das nicht ganz so hochgeschaukelt. Aber und wenn dann einfach jede schlechte Leistung oder jeder schlechte Schlag eines europäischen Spielers bejubelt wird wie ein Igel eines Amerikaners, dann ist es unverhältnismäßig. Also dann du kannst dich da durchaus ausdrücken, und es war ja völlig klar, dass da jetzt irgendwie keine rosa Luftballons steigen, wenn das Team Europe da unterwegs ist. Oder hellblau in dem Fall, aber ich fand es schon grenzwertig. Und der Alan Shipnuck, dieser amerikanische Sportreporter, wurde auch befragt, wie er das so findet. Und der hat halt auch nur gesagt, es wird halt schon viel helfen, wenn du einfach keinen Alkohol zulassen würdest. Mhm. Weil, es ist klar, du weißt selbst, wie lange die da schon stehen, bevor die überhaupt aufmachen, weißt du. Und dann sind die einfach schon ziemlich zugedröhnt. Bevor es überhaupt losgeht. Und ich meine, es gab dann auch tatsächlich bei John Rahm im Einzel, gab es dann den Fall irgendwie an Loch 16, weiß ich nicht mehr, kann mich nicht mehr erinnern, wo er abgeschlagen hat und halt im ich weiß nicht, ob es im Backswing oder im Durchschwung war, einfach dann halt sich einer bewegt hat oder was gesagt hat und so, und er dann den Schlag verzogen hat und aber auch reagiert hat und gesagt hat, ja toll, ich höre das halt. Und das stört halt. Also, und das ist so, also da ist das europäische Publikum im Normalfall schon zivilisierter und einfach anerkennender. Und wenn da dann mal ein toller Schlag kommt und wenn der vom gegnerischen Team kommt, wie gesagt, das kann man dosieren, aber da kann man auch mal ein bisschen klatschen oder einfach sich normal verhalten. Aber das war abzusehen, und das ist auch eher so ein bisschen, ich bin ja immer so gesellschaftskritisch und sage, das potenziert sich auch so ein bisschen, wie das in der Gesellschaft auch so ist. Also da, deswegen ist das Ganze jetzt nicht nach hinten losgegangen, sagen wir es mal so.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt. Ein Grund, warum es nach hinten losgegangen ist, hattest du eben schon erwähnt, dass eben die eigentlichen Leitwölfe beim Team Europe nicht geliefert haben. Gut, Sergio Garcia, der hat geliefert, der hat 24 Siege, jetzt den Rekord eingestellt, dann auch von Nick Faldo. Von daher, der ist letztlich über jeden Zweifel erhaben. War ein guter Pick dann auch von Patrick Harrington, aber Rory McIlroy, dass man nicht viel von ihm erwarten konnte, das hätte man eigentlich auch schon an seinem Saisonverlauf absehen können.
Ja, ich hatte ehrlich gesagt schon gehofft, dass er das abstreift, und das ist ja immer ein großer Unterschied zwischen Zählspiel und Matchplay, und dass er da ganz anders auftreten wird, und das ist eben nicht erfolgt, zumindest zu Beginn nicht. Irgendjemand hat geschrieben, nach dem ersten katastrophalen Loss mit Poulter zusammen, ob Rory wohl versehentlich meinen würde, ob das der Donnerstag eines Majors wäre, den er gerade spielen muss. Und also das ist genau, also das war einfach nicht gut. Und das war ganz komisch, weil er auch wirklich fast emotionslos dastand. Der ist ja sonst einer, der wahnsinnig Körpersprache auch hat und sehr energetisch ist, und da kam nichts. Das war wirklich wie ein nasser Lappen irgendwie. Wusste auch keiner so richtig, woran es liegt. Harrington hat ihn dann auch gebencht in der letzten Session, wofür er dann natürlich gleich wieder irgendwie so die normale Manöverkritik einstecken musste, von wegen Rory, das ist so ein bisschen wie Thomas Müller bei den Bayern, den setzen wir nicht auf die Bank, hahaha. Nee, das war einfach absehbar, dass da irgendwie nichts kommt, und das war schon sinnvoll, dass er den noch hat wenigstens sich ausruhen lassen und auch Abstand nehmen lassen, weil du hast auch Rory nirgends gesehen. Ich meine, Paul Casey hat am Samstagnachmittag, hat er sich dann mit den europäischen Fans, die man an einer Hand abzählen konnte, verbündet und mit denen dann Gesänge da irgendwie gestartet an T1 und so. Also du hast ja verschiedene Möglichkeiten, dich da einzubringen, wenn der Tag schon gelaufen ist für dich als Spieler. oder du gehst mit und motivierst oder whatever. Und Rory ist mehr oder weniger, glaube ich, ins Hotel. Also der war dann weg und keiner wusste so recht, was los ist. Und er hat dann ein ganz, ganz tolles Single gespielt gegen Schoffli. Und den ersten wichtigen Punkt, aber leider also gefühlt fast den einzigen Punkt eben am Sonntag dann geholt. Und da war er auch, der alte Rory, da kam dann nach geraumer Zeit auch mal eine Faust irgendwie, ja. Aber auch da, also es ist wirklich, er hat danach im Interview, ja, war er sehr offen und in Tränen, das habe ich wirklich noch nie gesehen. Und er hat auch selber gesagt, ich habe noch nie irgendwie geheult, wenn es um irgendwie eine Einzelleistung von mir ging. I couldn't give a shit, das haben sie gleich wegbiepen müssen, die Armen. Aber er wollte halt, er war völlig vernichtet, dass er dem Team dann nicht mehr geben konnte. Und für ihn ist das alles, also das war ja eben so, du dachtest eigentlich, sag mal, ist das gerade egal so ungefähr. Also man wusste, dass dem nicht so ist, aber es sah so aus und er hat halt, er muss völlig an sich sozusagen gescheitert sein, anders ist das nicht zu erklären. Und sagt, das ist also für ihn immer, also es gibt keine Ausnahme, das ist für ihn das größte Ereignis überhaupt im Golf und er will unbedingt praktisch noch mehrere Ryder Cups spielen und das tut ihm so leid, dass das jetzt so dermaßen in die Hose ging, so kurz zusammengefasst.
Wo siehst du denn die Schuld, wenn man es so sagen kann, von Patrick Harrington, also wenn wir es vergleichen, Steve Stricker, der hat ja auch in seiner Zusammensetzung der einzelnen Paarungen eigentlich fast alles richtig gemacht, der hat bei seinen Picks alles richtig gemacht, hat natürlich auch eine riesen Auswahl gehabt. Wo siehst du Fehler von Patrick Harrington? Viele sagen, dass er vielleicht schon ganz zu Anfang seiner Captaincy den Fehler gemacht hat, dass er gesagt hat, ich will nur 3 Wildcards, ich will nicht 4 wie Thomas Björn davor, sondern ich will nur 3, damit die in mein Team kommen, sich richtig, richtig battlen um die automatischen Plätze. Das ist ein bisschen nach hinten losgegangen, weil er ja eigentlich vorhatte, so ein paar Key-Figures dann auch tatsächlich die über die direkte Liste reinzuholen, sodass er bei den Picks dann ein bisschen wählen konnte. Jetzt musste er ja Laurie und Garcia zum Beispiel bei den Picks dann mit reinholen, weil die sich nicht direkt qualifiziert hatten.
Ja, also ganz ehrlich, ich würde es nicht ausschließen, dass der nächste europäische Captain 6 Picks hat. Mal so. Du hast einen ganz großen Nachteil. Also Harrington, das hatte ich ja schon öfter thematisiert in unseren Sendungen, hat er ja gesagt, ja, also er ist ganz froh, dass er nur 3 Picks hat, weil er kann es praktisch nicht ertragen, so vielen Leuten dann telefonisch abzusagen und so. Das finde ich das ganz Allerschlimmste. Das ist ja nice, aber das Ding ist halt, also, und das kannst du, es ist noch nicht mal eine Meinung, das ist einfach ein Fakt, und Tyrrell Hatton zum Beispiel hat alle Punkte, die ihn offiziell qualifiziert haben, geholt um die Jahreswende, wenn du jetzt mal ganz böse bist. Also das ist ja eine Saisonleistung, die da gewertet wird und der hat einfach in den letzten Wochen und Monaten wirklich nicht viel gerissen. Und da gab es einfach nur 2 Möglichkeiten. Entweder er erwacht aus einem golferischen Dornröschenschlaf oder eben nicht. Und dazu ist der Tyrrell Hatton noch eine sehr sensible Persönlichkeit, also sprich, wenn es nicht läuft, heißt es ja dann nicht unbedingt, dass es ihn dann, dass es dann noch besser wird. Also dann brauchst du im Prinzip noch jemanden, der den mit hochzieht. Das ist so ein Klassiker, der wäre halt rausgefallen, wenn da weniger Qualifikationsplätze gewesen wären. Und du hast bei Stricker hast du halt, kannst du die absolut ganz genaue aktuelle Form abfragen. Da wurde ja Stricker noch vorgeworfen, dass er Horschel und Nah nicht mitgenommen hat. Ich habe das übrigens auch tendenziell so eigentlich empfunden. Aber es ist halt bei der Qualität auch einfach wurscht. Ja. Also er hat halt, es sind halt genügend andere da irgendwie. Und im europäischen Team hättest du schon gucken müssen, okay, wer ist da jetzt gerade, wer brennt da gerade mehr? Und da wären vielleicht noch andere Namen als, also ich sage jetzt Tyrrell Hatton und das ist jetzt nicht böse gemeint, aber da geht es auch um andere noch.
Ja, Wiesberger kannst du ja auch nehmen, hat sich qualifiziert, aber ja am Ende auch nichts gerissen. Oder Casey.
Ja, also das sind alles Spieler, die jetzt im Moment nicht in Topform waren und sind und dann auf so einem Podium das auch nicht abrufen konnten. Also ich finde die Picks tatsächlich schwierig, also die Anzahl der Picks war schon schwierig. Die Picks, die er gepickt hat, finde ich nachvollziehbar. Und da muss man auch sagen, weißt du, wir sitzen hier natürlich im warmen Wohnzimmer und wenn es geklappt hätte, wäre er der Held. Und wenn es nicht klappt, hat er alles falsch gemacht. Das ist Ryder Cup Kapitän. Das ist halt einfach normal. Ich glaube tatsächlich, die müssen wieder mehr Picks nehmen. Mindestens 4, gerne auch die 6. Du wirst auch in 2 Jahren in Rom ein ganz anderes europäisches Team sehen, denke ich. Weil in 2 Jahren in Rom befürchte ich, also in Anführungszeichen, das ist vielleicht auch sehr aufregend, werden wir da genau diesen Umbruch haben, den die Amerikaner jetzt schon hatten. Da werden nämlich ein Haufen Rookies auch dabei sein. Da musst du ja schauen. Also erstens ist die spannende Frage, schafft Francesco Molinari für den Heim Ryder Cup vielleicht sogar ein Comeback? Jetzt als Italiener jetzt auch mal gesprochen. Das wäre aber schon, das wäre schon eine Senioren-Option dann in Anführungszeichen. Aber du hast so Jungs wie Guido Migliozzi als Italiener, du hast die Holger-Zwillinge, du wirst solche Typen tatsächlich jetzt wirklich da ranführen müssen. Und wirst dann mit einer ziemlich jungen Mannschaft da starten müssen, weil ich sehe keinen Lee Westwood mehr in 2 Jahren. Ich sehe unter Umständen auch keinen Garcia mehr. Ich weiß nicht, ob der wirklich noch 2 Jahre durchhalten kann. Da kann Rahm mit ihm matchen, wie er will. Bis dahin ist dann wieder ein anderer Spanier aufgetaucht, die und wird dann die 12. spanische Paarung bilden mit John Rahm, die auch erfolgreich ist. Aber ich glaube tatsächlich, dass da ein Riesenumbruch geben wird und dass man da sehr, sehr genau gucken muss, A, wie die Spieler zueinander passen, klar, aber auch B, wer wirklich aktuell in Form ist. Und das, also ich meine, du musst halt sehen, auch ich meine, letztes Mal, da hatten wir halt eine ganze Reihe von aktuellen Major-Siegern auch im Team. Und dieses Jahr ist ja alles, das meiste, was aktuell gewonnen wurde an großen Titeln, Olympische Spiele, Majors, ist alles bei den Amerikanern gewesen.
Und stand ja auch im Team, einfach auch da. Das ist es eben.
Ja, naja, eben. Und das ist dann halt die logische Konsequenz.
Ja, die Konsequenz. Jetzt hat Patrick Harrington ja sich auch Gedanken gemacht über die Zukunft. Also er wird nicht nochmal Ryder Cup Captain sein. Ich glaube, das ist sicher. In Italien wird es dann jemand anders sein. Aber er hat gesagt, er sieht eine große Zukunft für das europäische Team. Er glaubt daran, dass die Jungen, also Hofler und Rahm und Co., sich weiterentwickeln oder das Level halten und dann eben auch auf diesem Level dann performen. Ryder Cup. Hofland hat ja auch nur einen halben Punkt gemacht bei 5 Einsätzen. Aber er glaubt eben auch, dass noch ein paar dazukommen. Wie siehst du das? Also gerade bei den Amis, du hast es ja eben schon skizziert, aber da sehe ich ja auch so zumindest, dass so ein Gerüst einfach da ist und auch bleibt, auch wenn da sicherlich noch ein paar dazukommen werden, aber dass so dieser Jahrgang um Koepka, um Spieth, um Thomas, der ist ja noch in einem Alter, wo es dann auch weitergehen kann. Also droht da vielleicht sogar eine amerikanische Ära im Gegensatz zu dem, was Harrington prognostiziert.
Kann gut sein. Also ich würde tatsächlich sagen, also das Wahrscheinlichere ist, dass die Amerikaner jetzt da tatsächlich über Jahre
Franz Beckenbauer,
hoffentlich nicht hoffentlich nicht unschlagbar bleiben, aber dass es sehr, sehr schwierig wird. Ich meine, auch bei denen wird mal hier der eine Verletzung haben, dann wird irgendwann vielleicht auch ein DJ mal nicht dabei sein. Aber du hast da einen immensen Pool an Leuten, die da auf allerhöchstem Level spielen, und diese Bezeichnung beste amerikanische Mannschaft aller Zeiten, die ist ja nicht so falsch. Also du hattest ja zur Einleitung schon gesagt mit dem durchschnittlichen Weltranglistenplatz. Ich meine, das ist schon einfach super beeindruckend. Das kann sich alles auch so ein bisschen ändern wieder, ja. Also wir haben auch schon Jordan Spieth und andere in der Versenkung verschwinden sehen, und ich meine, das war jetzt auch, also wir haben ja vor einem Jahr noch drüber gesprochen, wird Jordan Spieth Ryder Cup spielen, weil es ja überhaupt nicht klar war, dass der wieder zur Form findet. Also solche Sachen gibt's immer wieder. Du weißt nie, was passiert mit Verletzungen und so weiter. Aber grundsätzlich haben die dann natürlich jetzt erstmal ein Team, was über Jahre hinaus ziemlich genau so spielen kann. Und was sich jetzt kennt und verträgt und beliebig ergänzt werden kann. Da kommen ja auch, ich meine, das sind ja auch junge Gestalten wie, was weiß ich, Cameron Champ und Matthew Wolf oder sowas, sind da noch gar nicht dabei.
Patrick Reed zum Beispiel kann ja auch ein Comeback schaffen. Dann haben wir wieder noch mehr Teamchemie.
Ja, Patrick Reed, den haben wir auch noch. Das ist absolut nicht auszuschließen, dass der da auch wieder auf der Matte steht. Auf europäischer Seite wird es jetzt sehr spannend sein, wie die jungen Spieler jetzt performen. Ich meine, es hilft auch gar nichts, wenn du Spieler hast, wie zum Beispiel jetzt die Heuger-Zwillinge, die auf der European Tour nur unterwegs sind. Also da ist es einfach abhängig davon, wer schafft von diesen Young Guns den Sprung auf die PGA-Tour, wer kann sich da etablieren. Ich meine, guck dir einen Tommy Fleetwood an, der ja vor 3 Jahren da das Blaue vom Himmel runtergespielt hat, zusammen mit Francesco Molinari, und der einfach letztendlich immer noch keinen Sieg auf der PGA-Tour hat, da nicht so richtig Fuß fassen konnte und auch übrigens in äußerst mittelmäßiger Form nur unterwegs war, wo du ja auch sagst, Fleetwood war ja einer der Grundpfeiler des Sieges in Paris, und insofern, da wird sich jetzt vieles zeigen müssen in den nächsten 2 Jahren, Und da werden einige, denke ich, wegbrechen. Und John Rahm und McIlroy sind so die beiden großen Namen, die dieses Team tragen. Aber da kommt halt wenig dahinter. Und du brauchst im Prinzip so einen Mittelbau. Und der Mittelbau ist bei den Amerikanern jetzt ganz, ganz großartig. Und bei uns fast nicht vorhanden. Also der Mittelbau sind genau die, die jetzt nicht funktioniert haben. Und ja, insofern, also Viktor Hovland wird, also der hat auch ein bisschen Pech mit seinen Paarungen. Ben Wiesberger hat auch nicht so wahnsinnig schlecht performt letztendlich, aber wie gesagt, das ist manchmal halt auch, wenn du in der Paarung bist, in der andere gar nicht funktioniert, dann hast du halt auch schon Pech gehabt. Mhm. Also um Hovland mache ich mir da die wenigsten Sorgen, der wird ein ganz massiver Bestandteil sein dieses nächsten Teams, aber die Frage ist, wo kommen die anderen her? Und das ist jetzt das wird die Zeit jetzt zeigen.
Und das werden wir ja beobachten in den nächsten 2 Jahren bis zum nächsten Ryder Cup. Natürlich hier bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Das haben wir alles im Blick. Und unter dieser Fragestellung werden dann natürlich auch die nächsten Saisons dann tatsächlich laufen. Denn das ist natürlich ganz zentral und wichtig, dass ein Ryder Cup Team in Europa gefunden wird, was dann diese Schmach zumindest wieder auswetzen kann, beziehungsweise das Ganze auf jeden Fall sozialverträglicher den Rückstand werden lässt. Denn das war jetzt wirklich historisch. 19:9, das gab es vorher noch nie. Der größte Abstand zwischen 2 Ryder Cup Teams in der Geschichte. Und ja, dieser Abstand ist dann auch verbunden natürlich mit dem Team von diesem Jahr, mit Patrick Harrington als Captain. Aber du würdest nicht sagen, Desiree, dass abschließend, dass er gescheitert ist als Captain. Er hat selber gesagt, wir haben einen guten Job gemacht, aber es war einfach nicht unsere Woche. Kann man das so zusammenfassen oder springt das dann auch vielleicht zu kurz?
Ach, es ist schwierig. Also ich glaube, er hatte tatsächlich einen sehr, sehr schwierigen Job und wie gut er den gemacht hat, finde ich schwierig zu beurteilen. Ich finde es absolut sinnvoll, dass er nicht nochmal antritt. Er hat auf mich jetzt nicht gewirkt wie ein Captain, der da unglaublich viel Input gibt. Also er war nicht so wahnsinnig viel zu sehen. Allerdings ist das überhaupt, darauf darf man ja überhaupt nicht abzielen. Also ein Ryder Cup Captain macht seine Arbeit eh im Vorfeld. Und er hat seine Vice-Captains, Harrington war dann am Sonntag durchaus präsent, war in den Partien, in denen es um irgendwas ging, auch dabei. Und also ich habe ihn jetzt nicht als wahnsinnig starke Person da empfunden, aber ich würde ihm jetzt auch keine riesen Vorwürfe machen. Du musst auch immer sehen, weißt du, im amerikanischen Team, Steve Stricker hat einen sehr, sehr guten Job gemacht, logischerweise, ich meine, wenn du gewinnst sowieso. Aber Steve Stricker ist ja zum Beispiel überhaupt kein Mann der großen motivatorischen Worte. Hat aber dann halt so einen unbedeutenden Feldwald- und Wiesengolfer wie Tiger Woods dann noch im Rücken. Also da war es tatsächlich so, dass, also Steve Stricker ist nie einer, der zu den Jungs sagen würde, ey, geh draußen, macht sie fertig oder sonst irgendwas. Und dafür waren sozusagen, und da sind wir wieder bei dem beliebtesten Kommunikationsmittel des amerikanischen Teams, nämlich SMS oder was auch immer für Nachrichten, ja. Auch ohne Phil Mickelson, Tiger Woods kann das nämlich auch und ist im Moment leider auch darauf angewiesen.
Aber Phil hat es empfangen und weitergegeben.
Ja, wahrscheinlich, der ist der technische Überträger. Nein, aber der hat tatsächlich, also es gab so Botschaften in den Teamroom, so von wegen Step on their necks und war wohl der Slogan vor dem Sonntag, das würde Stricker nie so äußern. Und das hat Woods sozusagen transportieren lassen. Also da kommt dann halt auch nochmal so eine Energie von woanders her, die absolut unangefochten akzeptiert wird. Und insofern ist dann so ein eher analytischer Typ wie Steve Stricker mit so einem Motivator dann doch noch, wenn auch virtuell, nur im Hintergrund gesegnet. Das hat Harrington natürlich nicht. Und insofern, ja, keine Ahnung. Also ich bin mir auch, das ist jetzt alles super gemein, aber wenn man sich die Gedanken nie macht, wenn es funktioniert. Aber ich habe mir auch überlegt, ob die Vice Captains im europäischen Team wirklich ganz perfekt gewählt waren, weil die aus meiner Sicht auch ein bisschen zu, also gerade Martin Keimer, Henrik Stenson, das sind keine Krawallmacher, auch Graeme McDowell nicht. Und vielleicht wäre es da manchmal noch wichtiger, so ein Jimenez mitzunehmen, weißt du, der so ein bisschen eine andere Schwingung noch mit reinbringt. Aber das ist wirklich von außen praktisch nicht zu beurteilen. Harrington hat es jetzt nicht geschafft, war auch ein schwieriger Job und wir werden sehen, wer da jetzt dann in Rom ran muss. Ich bin ja eher so bei Westwood jetzt als nächstem Captain, wir werden es dann sehen. Und dann, wie gesagt, da muss ein ganz anderes Konzept ran. Und die Amerikaner wissen durchaus, und da ist Jordan Spieth so ein bisschen die Cassandra des amerikanischen Teams, fand ich ganz süß. der im Moment des höchsten Überschwangs dann doch auch relativiert hat und gesagt hat, ja Freunde, okay, aber das war jetzt halt auch auf amerikanischem Boden. Das Ding ist, wir müssen mit diesem Team, was jetzt ja absolut möglich erscheint, erstmal dann die Sache in Rom gewinnen, weil in Rom, nicht in Rom, alle Wege führen nach Rom, weil auf dem Kontinent, respektive in Europa, ist das doppelt schwierig und da wird das nochmal eine ganz andere Sache und erst dann haben wir uns praktisch so ein bisschen wieder legitimiert als ernstzunehmendes amerikanisches Team, weil das ist einfach die schwierigere Sorte des Gewinnens und das hat er durchaus richtig eingeschätzt.
Und ob er das dann in 2 Jahren vielleicht anders ausdrücken würde, das erfahren wir dann. Wir werden es natürlich auf dem Weg dahin begleiten. Beide Teams, alle Spieler, alle Touren hier bei uns bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Desiree, vielen Dank.
Sehr gerne.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Nur Golf. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.